Live Fast, Speak Last Podcast.
Herzlich willkommen. Nächste Folge Live Fast, Speak Last mit Patrick Jäcki. Patrick, alles klar in Graubünden?
Grüezi Chris, ja, super. Bei uns läuft's. Alles gut. Alle in ihrer Off-Season, auch bei uns im Gym, so wie bei dir, glaube ich auch. Niemand so schwer lupfen, habe ich das Gefühl.
Ah, gut. Gerade wollte sagen, was heisst bei euch Off-Season? Das verstehen ja die Leute völlig falsch. Also ich glaube, man hat da so ein Verständnis von einem Bodybuilder in der Off-Season, der sich dann Fett frisst. Wie verstehst du Off-Season und deine Lifter?
Alles, was weniger spezifisch ist, als in einer Wettkampfvorbereitung machst. Alles, was nicht dazu dient, um direkt deine Lifts zu verbringen.
Mal ein bisschen die geileren Übungen und nicht nur immer die scheiß drei Übungen.
Mhm. Oder wenn du es machst, halt mit höheren Reps wirklich weg von Spezifizität.
Und mehr Volumen, aber nicht zwingend weniger Intensität, oder? Also im Gegenteil, oder? Haben wahrscheinlich auch viel, so wie du, ab und zu ein bisschen Muskelversagen dabei.
Eben, jetzt kommt darauf an, was man unter Intensität versteht.
Ich verstehe.
In der Trainingslehre wäre es ja Prozent vom One Rep Max, was ja definitiv nicht mehr gegeben ist jetzt. Aber wir verstehen unter Intensität, wie hart das Training ist. Ja, genau, definitiv. Ja. Ich finde, mehr zum Muskelversagen als in einer Peaking-Phase.
Ja, ja. Findest du, Muskelversagen zieht mehr Regeneration nach sich als eben RP8? Ich finde ganz klar ja.
Ja, aber je schwerer das Gewicht wird, umso schlimmer. Also eben, ich glaube, bei einem 20er. Also, TB-Flies, 30 Reps, Muskelversagen. Ja, eben, das ist das, was wir diskutiert haben. Ist es wirklich Muskelversagen oder ist alles andere, was dann die zum Versagen bringt, oder?
Ja, ja. Wir müssten da vielleicht noch ein bisschen einschränken. Es müsste das Gewicht sein, auch die Intensität. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ist die Grenze? 75% oder 85%? Irgendwie so, das müsste natürlich gegeben sein, mit dem Gewicht mit dem. Aber weil ein Marathon laufen bis zum Muskelversagen hin, das ist nicht das Gleiche wie mit 100 Kilo Kniebeugen bis zum Muskelversagen
hin. Definitiv, ja.
Aber ist die Stimmung entspannt. Aber du, ich sehe die Linda ein Peer nach dem anderen im Deadlift raushauen.
Ja, bei ihr läuft es, glaube ich, recht gut. Sie ist da auch mit in einer Wettkampfvorbereitung, so wie ich das mitbekommen habe. Ich glaube, für den 3-Länder-Pokal, wenn es mich nicht täuscht.
Ah, der ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Was ist das einmal? Ich habe schon mal gesehen, dass da gewisse Leute gegangen sind. Das ist mit Österreich zusammen, gell?
Ja, mit Österreich und Deutschland. So ein IPF-Event, wo Schweiz, Österreich, Deutschland, so ein 3-Länder-Pokal da im Vorarlberg auch stattfindet. Und dann müssen sie, glaube ich, auch Judges bringen aus der Schweiz, Judges aus Deutschland und Judges aus Österreich.
Und jetzt kommt die wichtigste Frage: Ist der Doping kontrolliert?
Offiziell ja.
Ja, wir wollen da nicht mehr Öl ins Feuer gießen. Aber kleine Seitenhiebe sollen doch erlaubt sein.
Und bei dir, du hast da Trap-Bar Deadlifts des Todes gemacht, habe ich gesehen.
Ich habe mich nach fast zwei Wochen wieder dazu überwunden, um zu trainieren. Ich habe so in der Woche nach dem Wettkampf habe ich gedacht, wieso mache ich den Sport? Soll ich den Sport noch weitermachen? Ich habe einfach, meine Motivation ist auf einer Skala von 1 bis 10. Wobei 10 die höchste Motivation wäre, ist es etwa auf minus 5 gewesen. Und ich habe mich jetzt langsam dazu durchgerungen, wieder zu trainieren. Ich habe dann eigentlich so letzten Dienstag von dieser Woche wieder angefangen, also nach gut zwei Wochen. Nein, ich habe am Donnerstag vorher schon das Oberkörpertraining gemacht und am Samstag ein Speedtraining. Ich bin eigentlich seit hier so im Dauermuskelkater. In der Nacht aufs WC gehen und den Stegen runterlaufen, da, ich kann mich kaum bewegen. Also, das ist lustig, dass ich in der Nacht ich so am extremsten merke, wenn ich so eine Weile lang gelegen bin und mich nicht bewegt habe, dass es dann am extremsten ist. Ja, mache viel Volumen, Trap Bar als für mich Quadrizeps-Beinübung mal mit ins Programm genommen, greife da extra so, dass drum am längsten ist. Weil da haben wir auch eine Diskussion gehabt, wo gewisse Leute, die aus der Innerschweiz kommen, aber irgendwo im Aargau wohnen, das anders sehen. Aber ich sehe, wenn es eine unspezifische Übung, kein Wettkampflicht, dann bin ich persönlich der Meinung, mach so viel rum wie möglich.
Ja, um noch mehr Muskulatur zu involvieren, oder? Macht für mich genau. Sinn, ja.
Ein Squat mache ich nicht, also ein Comp-Squat mache ich nicht über die volle Rum, wo es gehen würde, wo mir meine Beweglichkeit zulassen, weil dann muss ich nur im Bereich des Wettkampfgültigen gut können.
Bench das wäre kein Comp-Squat, ja, genau.
Genau, und den Bench mache ich ja so gut es geht, der Brücke. Das ist auch eine Verkürzung von der Rum, nichts anderes. Und liegt da ja nicht bei der Markus Rühl auf die Bank und drückt den Scheiß zu. Und darum finde ich bei unspezifischen nicht Wettkampflift. Da mache ich immer so viel rum wie möglich. Ja, das ist eigentlich das erste Mal, dass ich Trap-Bar gemacht habe, so richtig. Ich habe schon Trap-Bar ausgemaxt, weil das einfach dann geiler ist, oder? Weil da kannst du mehr Gewicht bewegen. Ich habe da schon vor 3 Jahren schon mal so etwa 300 Kilo oder so und habe dann gedacht, dann kann ich das im Deadlift dann auch bald, aber es ist dann noch einen Moment gegangen. Ja, viel Wiederholungen, so viel wie ich noch nie gemacht habe in meiner Lifting-Karriere. Für jemand anderes ist das wahrscheinlich nicht einmal so viel, aber ich sage jetzt so 50 Wiederholungen für die Beine, 60 Wiederholungen für die Beine, 60 Wiederholungen für Brust oder für so eine, ja, für Bankdruckunterstützung. Sehr viel, eben so im Daumenmuskelkater. Ich habe jetzt eine Verspannung zwischen den Schulterblättern, irgendein Muskel, den ich nicht lösen will. Ich nehme an, das ist vom Behind the Neck Press. Ey, da ganz etwas Cooles. Ich habe das jetzt wieder in mein Programm aufgenommen und die meisten von meinen Trainees auch auf die Hand gedrückt. Aufs Auge, nicht auf die Hand. Ich finde das eine ultra geile Übung. Ich kann im Moment aber nur 12 Wiederholungen mit der leeren Stange.
Ja, dann musst du, glaube ich, nachher die Beweglichkeit schaffen wahrscheinlich. Hat es mit dem zu tun?
Also Beweglichkeit geht mit keinem Gewicht, oder? Da kann ich die super bis ganz am Nacken hinein runterführen, aber kaum ist Gewicht drauf, wird es wie instabil. Und ja, mir fehlt völlig Kraft und wahrscheinlich auch, ich weiß auch nicht, im Grenzbereich der Mobilität, keine Ahnung. Und es macht mir gut, ich mache es nach viel Bench und Dips und nach OHP. Aber ich habe das Gefühl, das dehnt, also das öffnet meinen Schultergürtel, das macht mich mobiler. Also ich habe das Gefühl, ich kann zuschauen, wie ich mobiler werde. Aber natürlich wird es nicht so sein. Aber die tut mir wahnsinnig gut, habe ich das Gefühl.
Ja, ich mache die Übung auch gerne. Ich habe das in den Jahren immer wieder einmal zu einem Zeitpunkt im Plan drin gehabt. Und auch jetzt mache ich sie ab und zu im Schultertraining.
Du bist eigentlich einer, der weniger Probleme mit der Schulter hat, oder? Du hast nicht so die bekannten Impingements vom Benchen und so weiter, oder?
Nein, selbst nicht. Aber ich habe dir ja mal gesagt, ganz am Anfang, letztes Jahr, hatte ich so Schulterschmerzen gehabt. Irgendwas vom Incline-Benchen hat es mir dort putzt in der Schulter. Keine Ahnung, das hat auch ein paar Monate gebraucht, bis das weg ist. Aber ich keine Ahnung, von was das kam. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es ist vom Incline Bench gekommen. Aber sonst eigentlich nie nichts mit der Schulter.
Das ist ein guter Punkt. Ich habe jetzt Incline auch, glaube ich, das erste Mal überhaupt in meiner Lifting-Karriere ins Programm genommen, so ein bisschen seriöser. Und also es ist eine komische Bewegung, wenn man es sich nicht gewöhnt ist. Und ich habe Schulterprobleme, also ständig eigentlich, aber genau Bankdrücken funktioniert, das kann ich schmerzfrei. Und jetzt bei Incline habe ich gemerkt, wieder dort, wo ich Probleme habe, in der einen Schulter, und es wird aber so von Mal zu Mal besser. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Also irgendwie Incline tut, glaube ich, meinen Schultern auch gut.
Ja, ich glaube, ich habe eben dort den Fehler gemacht, dass ich die Schultern nicht schön zurück habe, wie es beim Bankdrücken eben hast. Weil meistens, wenn du einen Incline-Bench hast, hast du nicht eine, die so breit ist wie Comp-Bench. Und dann fällt es dir eben ein bisschen schwieriger, zum Schultern schön hinzuhalten, habe ich das Gefühl.
hast kein Feedback halt.
Genau.
Ja, das stimmt, ja. Was man natürlich muss sagen, ich kann überhaupt nicht, ich verwende im Moment maximal 32 Kilo pro Seite bei Incline, oder mehr geht einfach nicht.
Ja gut, also 32 pro Seite.
Für etwa 6 oder so.
Also 80, 85 Kilo, so.
Ja. Aber ich könnte auch flach, könnte ich nicht mehr. Also das, ich bin wirklich ultra schwach. Overhead bin ich eigentlich nicht so schwach gefunden. Ich habe so vielleicht 5 Reps mit 100 schon können, so irgendwann ein paar Jahre zurück. Jetzt kann ich mit 50 6.
Ja, gut, aber so du bist. Ich habe jetzt gerade irgendwie letzten Sonntag, ich bin Overhead Press auch schlecht, aber habe ich so ein bisschen Technik herausgefunden, dass es ein bisschen besser funktioniert. Dann habe ich auch irgendwie zuerst mit 50 20 Reps gemacht, dann mit 55 20 Reps und dann mit 60 Kilo noch 20 Reps. Also irgendwann geht es schon.
Ja, ja, aber weißt du, es ist wahrscheinlich ist es auch eine Technikfrage, aber ich wehre mich auf mit. Ich habe letztes Mal einen Fehler gemacht, ich habe falsch in meinen Trainingsplan geschaut. Ich hätte sollen aufwärmen, ich glaube, ich weiß jetzt auch nicht, 12 mit 30, was ja sowieso das Babygewicht ist. Und ich habe 40 drauf da. Also ich habe einen Loading-Fehler gemacht. Ich habe eigentlich 5er nehmen, aber 10er genommen. Und dann habe ich so mit Mühe und Not 10 Wiederholungen angebracht. Meine Arme sind noch, weißt du, so, so richtig, weißt du, der Kopf ist schon noch, es ist nicht so wie Squat, wo du nicht mehr machst oder wo du merkst. Ich hätte gerne noch weitergemacht und das Gefühl gehabt, es muss auch gehen, aber es bewegt sich dann einfach wie nichts, weil so die Trizeps so völlig überlastet ist und so weiter. Ich bin es mir total nicht mehr gewöhnt, irgendwie über Kopf etwas machen, weil das jetzt lang draußen kam.
Plus die höheren Wiederholungen. Du hast gerade das Peaking hinter dir, dann hast du das wie ein bisschen detrained. Bei mir kommt es jetzt immer besser und besser und besser. Ich habe letzten Mittwoch irgendwie 743 Reps gemacht im Training. Gut, viel Chunk-Volumen, was eigentlich völlig unnötig ist, aber gleich Spass gemacht hat halt.
Definiert Chunk-Volumen.
Ja, wenn ich halt Aufwärmsätze mache, schon mit 30er, wo vielleicht die letzten zwei schwer gewesen sind.
Ja, ja. Ja, ja, look, der Muskel hat keinen Zähler eingebaut. Der zählt Wiederholungen nicht. Das wird nur Energie, die verbraucht wird. Da wird, findet irgendwelche Prozesse. Und auch die 30 Wiederholungen, die haben einen Effekt.
Ich glaube auch, also ich habe auch das Gefühl, dass es etwas bringt.
Merkst du irgendwelche Veränderungen an dir? Weil eben, du machst das, was ich so im kleineren Rahmen mache, machst du noch im grösseren Rahmen. Merkst du irgendwelche Veränderungen?
Ich bin einfach permanent auf Pump. Es ist wirklich ein bisschen blöd, aber es ist auch nach 3 Tagen sind meine Arme noch irgendwie aufgeblasen.
Ja, ja. Hast du irgendwie mit der Ernährung etwas machst du anders? Führst du mehr Kohlenhydrat während dem Training?
Nein, machen, immer noch genau gleich. Immer noch genau gleich.
Okay. Cool. Apropos Ernährung, wir haben heute einen Special-Gast, Laura Vagliani. Sie ist Ernährungsberaterin, sie wird später dazustossen. Und wir hoffen, wir können das eine oder andere Nützliche betreffend Ernährung rauskützeln, ausirren und erfahren. Ich würde aber noch ganz kurz, bevor man sie zuschaltet, noch auf etwas anderes eingehen, was mich so ein bisschen genervt hat diese Woche. Und zwar war das ein Video von Max Martzen, seines Zeichens selbsternannten Stoffexperten, der nicht einmal mehr gewusst hat, ob er jetzt 8 Gramm oder 13 Gramm maximal mal geschossen hat. Und der Max Kleinwächter, der so ein das Gefühl hat, dass er ein wahnsinnig guter Powerlifter, weil es einfach bei der WPC Deutschland einfach keinen Gegner hat. Und er da eigentlich, wenn man es sieht, anständige Gewicht bewegt, wenn man es aber in Relation zu seinem Stoffkonsum nimmt, muss man sagen, er ist einfach ein schwacher Powerlifter, fertig. Ich habe das Video gesehen und eben, ich meine, grundsätzlich ist das wie ein anderer Sport, den die jetzt machen, oder? Die machen das mit Doping unterstützt, wir machen das nicht so. Die, sie stehen dazu, finde ich gut, oder? Also die machen da kein Geheimnis draus. Aber was mich genervt hat, ist, sie haben es so dargestellt, als ob ohne Stoff den Sport gar nicht machen kannst.
Ja, sie sind auch sonst ein bisschen komisch übergekommen. Er hat dann noch, glaube ich, selber gesagt, er hätte keine Ahnung, was er sich da überhaupt ballert. weil er keinen Vergleich hat mit anderen Powerliftern in Deutschland. Und darum nicht weiss, ob ein Powerlifter überhaupt das ballert, was er ballert. Das ist so ein bisschen armselig überkommen.
Hast du die Aussage von ihm auch gehört, wo er so quasi über Leute herzieht, die RIR, wie er sagt, und RP Scheiße machen? Das ist alles ein Scheißdreck, einfach ins Gym gehen, ballern und wieder heim und so nehmen zu. Hast du das auch mitbekommen?
Ja, voll. Das hat er ja, glaube ich, schon mal beim. Bei seinen Instagram-Stories hat er das, glaube ich, auch schon gepostet, dass er RP Scheiße findet.
Ich meine, weißt du, so vom Mindset her grundsätzlich, ins Gym reinlaufen und dann mal nicht so wie die Neo-Hipster-Powerlifter, die wir ja da auch in der Schweiz zum Teil haben, und da nicht schauen, dass halt das Outfit immer stimmt und das Stirnband richtig angezogen ist und so weiter, sondern einfach reingehen und Eisen fressen, finde ich grundsätzlich die richtige Einstellung. Ja, aber ich glaube, ein bisschen das Köpfchen einschalten und einfach so gegen den Körper arbeiten, kannst du halt wirklich nicht.
Ja, stimme dir absolut zu. Aber eben, vielen fällt es gleich. Es ist wieder so überspitzt halt gesagt, oder? Er hat im Grundsatz ein bisschen recht, was er sagt, dass sich einfach mehr Leute sollen und einfach den Arsch aufreißen und nicht immer so aufs Studieren. Das ist auch das, was ich mittlerweile vielen bei mir sage im Gym. Tu nicht immer alles 20 Mal hinterfragen. Tu uns einfach machen. Aber gleich einfach gerade alles diskreditieren, was wir mittlerweile auch gelernt haben in den Trainingsding, ist einfach hohl.
Ich glaube, das kannst du halt zu einem gewissen Grad machen. Also nein, ich muss anders sagen. Ich glaube nicht, mit Stoff kannst du dich einfach permanent abschiessen. Ich glaube, mit Stoff wirken sich einfach die Fehler, die du machst, nicht so sehr aus. Wenn wir uns abschiessen, dann ist unser Hormonlevel auf Minus für ein paar Tage, oder?
Und können zwei Wochen nicht mehr richtig trainieren.
Genau, und er hat das natürlich, das, was wir da kaputt machen, wirkt sich bei ihm wahrscheinlich nicht so extrem aus, weil er das Zeug kann nicht so gerne zufügen.
Ja, macht Sinn.
Aber so eben, ich finde, oder darum ist es immer schwierig, oder? Ich würde das nicht so schwarz oder weiß sehen, sondern eben sagen, ja, ins Gym gehen und ballern mit Köpfchen, das ist schon die richtige Einstellung und nicht da immer das RP alle Jahre abgewichsen bis aufs letzte Detail. Darf man schon nicht übertreiben und ich glaube, ab und zu mal ein bisschen über Grenzen gehen, was halt auf dem Trainingsplan steht. Das ist auch so ein bisschen für die Psychohygiene von einem Powerlifter gut, habe ich das Gefühl.
Allgemein vom Athlet, gell? Du willst schon immer das Beste rausholen und du bist ja auch ein richtiger Sportler, der competitive ist, übertreibt es halt manchmal ein bisschen. Das liegt ja schon im Mindset drin, oder zum der Beste sein oder was auch immer. Gehört dazu, nur so lernst
du. Genau. Mein Trainee, der Harry, der darf das im Moment, der darf von mir aus auch jedes Training Ammonia nehmen. Er ist so in einer Hypertrophiephase. Wir machen jetzt nächste Woche mit ihm Deload und dann mal ein Testpicking. Und dann sehen wir, ob es das überhaupt gebracht hat, die Phase da. Oder wenn wir jetzt sehen, er ist nicht stärker geworden, dann muss ich halt sagen, ja gut, so wie wir das jetzt gemacht haben, hat nicht funktioniert, ist vielleicht zu extrem gewesen, weil wir machen es jetzt wirklich extrem bei ihm. Ich glaube, pro Training mindestens in einer Übung Muskelversagen drin, oder? Programmiert. Ja, mal schauen. Ich hoffe, ich stelle mir ja vor, dass das gut ist, was wir jetzt gemacht haben. Ich hoffe, das wird sich dann auch mit nackten Zahlen zeigen. Aber wissen tun wir es etwa in 4 Wochen.
Ich glaube schon, hat er dann auch zugenommen zu lassen? Oder hast du Muskelmasse zugenommen oder irgendetwas? Oder hast du keine Rückmeldung gekriegt? Oder?
Ich lasse mir das Gewicht nicht tracken von ihm. Ich kann es nicht genau sagen. Er ist aber, glaube ich, an der Schweizer Meisterschaft, oder nicht glaube, er ist in der 93er gestartet und meines Wissens ist er so um 5,96 rum. Also er hat sicher sich nicht unterversorgt mit Nährstoff.
Sehr gut.
Da bringst du mich gerade noch aufs Zweite, was ich noch ansprechen will, bevor wir die Laura holen. Ein bisschen bekannterer Powerlifter im deutschen Raum, der Pascal Su, macht heute irgendeinen Testwettkampf. Und er war anfangs Woche noch so gegen die 100 Kilo gewesen. Heute Morgen war er 92,6 gewesen und hat den Wattekatest am Mittwoch, glaube ich, angefangen. Oder am Dienstag, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich hoffe es nicht für ihn, aber ich befürchte, dass er jetzt in einer Leistung überhaupt nicht gut tut.
Ja, da bin ich gespannt. Er ist doch ein Powerlifter, wo einige Leute folgen im deutschsprachigen Raum.
Ja.
Und wenn es gut läuft bei ihm, dann werden alle anderen das Gleiche machen. Da habe ich ein bisschen Angst.
Ja, ja. Ich stehe so ein bisschen privat mit ihm in Kontakt. Ich habe ihn heute Morgen oder gestern Abend, ich weiß es nicht genau, habe ihn noch schnell gefragt, ob wir das live übertragen. Er hat gemeint, nein. Und dann habe ich gemeint, und dann hat er gesagt, nein, wird nicht live übertragen, man wird es auf seinem Insta oder seinem YouTube sehen, aber wenn es schlecht gelaufen ist, dann wird er es nicht zeigen. Hat das so ein bisschen nicht ganz ernst gemeint mitteilt. Ich habe ihm aber gesagt, dass das wahrscheinlich seiner Performance jetzt nicht förderlich war. Der Walter hat das gesehen, das weiss er auch. Er fühlt sich überhaupt nicht gut. Er hat mir gesagt, wie er sich fühlt. Er hat Mühe gehabt zum Schlafen auch, oder? Also, und hat irgendwie komisch geträumt. Und also, es geht ihm nicht gut. Und ich glaube, er macht den Scheiß, so wie er selber sagt, wird er glaub, nicht mehr machen. Ich glaube, er geht mittelfristig jetzt mit bis 105.
Ja, wäre ihm anzuraten. Dann könnte er auch seine PRs wieder alle überbieten.
Und er war ja mit 100 Kilo nicht fett gewesen, oder? Also, er hat die wirklich nicht, schön muskulös ausgefüllt. Ja.
Sind wir gespannt? Geben wir ein Update nächste Woche?
Ja, ja, ich hoffe es. Also, wahrscheinlich wird man es alle sehen auf Instagram, außer es geht jetzt komplett in die Hose. Aber ich glaube, er ist so ein offener, er wird es auch dann posten. Und sonst, ich gehe jetzt mal davon aus, er wird es mir schon mitteilen, bis es dann gelaufen ist.
Sehr gut.
Gut, dann würde ich sagen, holen wir die Laura.
Yes, sir.
Wunderbar, dann sind wir zurück mit unserem Special-Gast heute, mit der Laura. Und jetzt hoffe ich, spreche ich es richtig aus, Valiani. Eine Ernährungsberaterin, wir kennen uns ein bisschen länger schon, seit 2019, November, wenn ich es richtig im Kopf habe. Du hast damals noch bei einer anderen Uhr gearbeitet, wo du jetzt schaffst. Damit unsere Zuschauer da wissen, was du machst, könntest du bitte schnell dich vorstellen, sagen, was du machst, was dein sportlicher Hintergrund ist und darfst selbstverständlich Werbung machen für, ich glaube, dein neues Engagement, wo du jetzt mehr oder weniger selbstständig unterwegs bist.
Ja, hallo zusammen, danke vielmals zuerst für die Einladung, es freut mich sehr. Ja, wir haben uns kennengelernt in der Ernährungsdiagnostik. Das kommt davon, dass ich einen Bachelor in Ernährungsberatung habe. Ich habe aber zuvor eine Ausbildung gemacht als Pharmaassistentin und daher auch mit der medikamentösen Therapie und Mikronährstofftherapie sehr bekannt bei mir. Das ist immer ein praktischer Moment. Und nach meinem Bachelor als Ernährungsberaterin habe ich zuerst mal ein Jahr lang klinisch gearbeitet in einem Spital und noch zusätzlich im Naturheilzentrum, sondern ich immer so die zwei Extreme gehabt von den verschiedenen Horizontbetrachtungen. Und dann habe ich in der Ernährungsdiagnostik eben gearbeitet, wo es viel mehr um Sporternährung gegangen ist, spezifischer. Und diesbezüglich auch ein Interesse von mir, weil ich selber sehr sportlich bin und mich das Thema sehr fasziniert. Und jetzt, seit diesem Jahr, habe ich mich mit zwei Kolleginnen in einer hübschen Praxis haben wir uns selbstständig gemacht. Und jede von uns hat einen Spezialbereich. Und mein Spezialbereich ist eben die Sporternährung, alles, was mit chronischen Entzündungen zu tun hat und Essstörungen vor allem in diesem Bereich.
Genau. Was hast du sportlich gemacht oder machst du noch? Was ist dein sportlicher Background?
Ich bin vor allem Läuferin. Und habe dann aber aufgrund des notwendigen Ausgleichs, den es braucht, habe ich jetzt noch angefangen mit Calisthenics, um einfach auch noch das Krafttraining mit reinzunehmen.
Sehr schön. Und vegan bist du gewesen? Bist du immer noch oder eben nicht mehr? Wie ist das gegangen mit vegan?
Schwieriges Thema. nein. Also ich habe mal eine Phase lang vegan gegessen, effektiv. Allgemein, weil ich, wenn ich irgendwelche Ernährungsempfehlungen mache, dann habe ich Philosophie, dass ich es vorher selber gemacht habe. Sonst gebe ich nichts nach außen, weil ich finde, dass man immer zuerst angeschaut werden, wie man das überhaupt kann leben kann. Das ist mir sehr wichtig. Bin aber sehr, ich würde sagen, eine kritische Betrachterin vom Veganismus. Also ich finde, es hat sehr gute Aspekte, ökologische Aspekte, ethisch-moralische Aspekte, auch für den Körper, gesundheitliche Aspekte. Ich finde aber gleichzeitig, dass man auch sehr viel kann falsch machen kann in einer veganen Ernährung. Dass es durchaus eine vegane Ernährung gibt, die sehr ungesund ist und nicht gesund, wo Mangelerscheinungen auftreten. Und was mir beim Veganen einfach immer noch ein bisschen widerstrebt, ist der Extremismus dahinter, wo ich eher eine Verfechterin bin, die ab und zu eine Ausnahme machen und wie es einfach sozial, psychologisch besser verträglich ist. Das ist so ein bisschen das.
Warum ernährst du dich nicht mehr vegan?
Ich bin ja sehr ein grosser Verfechter von einer typologischen Ernährung, das heisst so individuell wie möglich. Jeder Mensch isst das, was er braucht, und es gibt verschiedene Typen, wo wir jetzt anhand von verschiedenen Arten und Weisen schon herausfinden können, wer ein bisschen was braucht. Ich bin der Typ, der immer viel tierische Produkte und Fleisch braucht, das ist schon mal so schwierig. Und dann, was für mich auch noch war, ist das Umsetzen im Alltag. Also ich schaue immer noch sehr gut, ich bin immer noch mehrheitlich vegetarisch unterwegs, baue gezielt Fleisch und Fisch ein, dass es für mich vertretbar ist, eben moralisch und ökologisch. Und dass ich aber gleich das Gefühl habe, mein Körper hat, was er braucht, und habe dort versucht, ein gesundes Mittelmaß zu finden. Und ja, und wenn ich jetzt zu meinem Grossigang esse, dann muss ich ihr nicht sagen, dass sie mir vegan kochen muss oder so. Das ist wie dann der Aspekt vom Sozialen, der mir wichtig ist, dass man einfach auch noch leben kann und dass man nicht sich muss dann einschränken wegen dem. So sozial.
Ich glaube, in Italien wirst du wahrscheinlich standrechtlich verschossen, wenn du sagst, du sagst vegan, oder?
Also mein Nonno hat mich nur schon ausgelacht, wenn ich gesagt habe, ich studiere Ernährungsberatung.
Okay.
Ja, seine Philosophie war Pasta und Wein und dann lebt man ewig.
Olivenöl noch.
94 geworden, ja. Ja, absolut.
Aber so eiweissmässig und so Sachen, hast du eigentlich nicht viel Zeug in Italien, habe ich das Gefühl. Klar, sie essen schon viel Fleisch ab und zu oder Fisch, Meeresfrüchte und so Sachen. Aber wenn ich mit der Jessie zum Beispiel auf Calabria runtergehe, hey, um dort auf deinen Eiweissbedarf zu kommen, wenn du auswärts isst, ist no chance. Keine Chance.
Ja, es kommt halt ein bisschen darauf an, wie der Eiweißbedarf betrachtet. Weil in der mediterranen Ernährung ist grundsätzlich natürlich ein weniger hoher Eiweißanteil, weder jetzt wir in so einer westlichen Ernährung oder gerade im Sportbereich oder im Muskelaufbaubereich. Und es kommt ein bisschen auf die Region von Italien davon. Da bist du halt wirklich schon im. Ja, dann geht es von Salami 24-7 bis zu nur Pasta die ganze Zeit über den besten Fisch, den es gibt. Also es ist so wirklich, je nachdem, wo du bist.
Regional unterschiedlich.
Ja, sehr.
Ja, aber Pasta hat ja etwa 12% Eiweiß drin, oder? Du musst einfach 2 Kilo Pasta essen, dann hast du deine 240 Gramm Eiweiß hast du da drin.
Problem gelöst, dann bist du noch vegan.
Oh, genau. Ja, wir steigen gerade direkt darauf hin. Du hast gesagt, Eiweißbedarf, je nachdem, wie dein Eiweißbedarf ist. Du weißt, was wir für einen Sport machen, was wir da für das Publikum haben. Mhm. Was würdest du uns bezogen auf, wie würdest du uns an so einem Powerlifter, wie würdest du die Ernährung vorschlagen, bezogen auf Verteilung von Makronährstoffen? Bezogen auf wie viele Mahlzeiten am Tag. Ich weiss, es ist immer schwierig, das so ein bisschen pauschal, aber schiessen mal drauf los, wenn zu dir einer kommt, so wie ich zu dir gekommen bin und gesagt, hey, was kann ich besser machen? Wo setzt du da an?
Das ist eine sehr spannende Einstiegsfrage, sage ich jetzt einmal, weil das ziemlich eine der grössten Fragen ist, die du kannst stellen. Wo auch sehr schwierig ist, wie du sagst, pauschal beantworten.
Also, wir können sie noch ein bisschen einschränken. Wir können ja sagen, ein 100-Kilo-Typ, der nicht Gewicht abnehmen muss, sondern der eigentlich eher stärker werden, sprich, es stört dann auch nicht, wenn er schwerer wird, bezogen auf Muskelaufbau. Körperfettanteil, sagen wir, bei 15%. Und er muss jetzt irgendwie stärker werden.
Das ist noch ein schöner Input von dir. Eigentlich ist genau das, was ich eben nicht mache in der Beratung. Oder respektive der Fokus von uns Fachpersonen sehr wenig liegt, und zwar bei den Zahlen. Also wir haben das Grundwissen darüber, wenn wir was berechnen und wer was grundsätzlich bräuchte. Es ist aber effektiv so, dass wir von der Philosophie her, also jeder gute Ernährungsberater und jede gute Ernährungsberaterin, auch im Sportbereich und auch im Bodybuilding, Powerlifting, whatever, versucht, von Zahlen wegzukommen. Und zwar aufgrund von dem, weil wir einfach im Sportbereich eine extrem grosse Tendenz zu Essstörungen haben. Und das geht in Richtung Essstörungen auf jede Art und Weise, von zu wenig Essen, zu viel Essen, zu genau Essen. Und zu genau Essen ist im Sportbereich ein extrem grosses Thema. Und wenn ich dir komme mit, du musst 124,5 Gramm Eiweiß am Tag essen, dann bist du dein Bullen nur noch am Abwägen oder was auch immer. Und bist dann dort noch den Ecke am Wegschneiden oder dazunehmen oder was auch immer. Und das ist eine Art und Weise von einer Ernährung, die nicht gesund ist auf lange Zeit. Und auch nicht für den Spitzensport oder den Sportbereich. Wir haben eben die Range. Und um gerade mal so vorneweg direkt aufs Eiweiß eingehen, also das Eiweiß ist ja ein extrem kontroverser Nährstoff, gerade im Sportbereich. Wo immer noch viele das Motto haben, mehr ist mehr, was nicht wirklich der Fall ist. Also es gibt keine wissenschaftliche Studie, die beweist, dass wenn man über 2 Gramm Eiweiß am Tag isst, dass man einen besseren Muskelaufbau hat. Also darum gehen wir eigentlich, oder ich, bei den Sportlern, wo es um Muskelaufbau geht, jetzt mal isoliert aufs Eiweiß betrachtet, um die 2 Gramm, so von denen aus. Kommt immer noch aufs Gesamtbild drauf an, ist extrem individuell, was die Person sonst noch mir bringt, sage ich jetzt mal an Informationen.
Aber 2 Gramm ist ja schon mal, ich glaube, für einen Nicht-Sportler sagt man 1 Gramm. Und 2 Gramm sind ja schon mal massiv mehr, das Doppelte, als man so als Nicht-Sportler so konsumieren.
Genau. Also es ist... Die Grundempfehlung liegt bei etwa 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht von einer gesunden, normalen, erwachsenen Person. Und das variiert nachher je nach Situation vom Körper, nach Zustand vom Körper, nach Trainingszustand, nach eben Gewicht, Ziel, alles das. Das ist einfach die Range, die ich eigentlich im Kopf habe in einer Beratung, von diesen 0,8 bis zu diesen 2. Und ich entscheide nachher in dem Rahmen rein, anhand von der Situation von der Person, in welche Richtung es geht. Ich bin aber auch dort nachher sehr vorsichtig, also wenn wir das, was hast du gesagt, 100 Kilogramm Person als Beispiel haben, dann bin ich sehr vorsichtig mit, also rein von mir aus, sage ich dann tendenziell nicht, du musst 200 Gramm Eiweiß am Tag essen. Weil ich dann die Person wieder zu ihnen bringe, dass er sich eine App abladen muss, dass er sich irgendwie seine Zeugs abwägen, alles aufschreiben, und das möchte ich nicht, das ist nicht gesund, auch nicht für einen Sportler. Und darum... Aber, ja?
Kurze Frage dazwischen, wenn jetzt das Thema kommt, nicht gesund, aber Spitzensport ist ja allgemein weit ab von gesund. Also ich glaube, ich kenne auch keinen einzigen Spitzensportler, auch wenn man jetzt uns sieht. Ich würde auch nie behaupten, dass das, was ich mache, gesund ist. Mhm. Irgendwie hat die Gesellschaft irgendwie das Gefühl, ah, du bist Sportler. Das, ist aber, das und das ist aber nicht gesund, was du machst. Ich habe nie gesagt, dass ich gesund lebe oder etwas Gesundes mache. Weil Spitzensport ist immer ein Extrem.
Mega schöner Input, absolut. Und das sehe ich immer wieder in der Beratung. Und darum ist es mir auch sehr wichtig, dass ich als Erste den Beratungsziel abkläre, oder? Und dass ich abkläre, wo wir zusammen hingehen und wo unser Weg hingeht. Weil, wenn ich Tänzer, Kletterer, Marathonläufer, die eigentlich müssen untergewichtig sind, weitergeht über Gewicht machen, Wettkampfgewicht, alles diese Sachen, das ist effektiv nicht gesund. Das ist so. Und dann ist die Frage, wo finden wir den Konsens, wo ich kann sagen, okay, ich kann es vertreten. Je nach Intensität von der Situation kann ich es nur vertreten, wenn ich noch einen Arzt dabei habe. Und ich kann sagen, dann misst man ab und zu, in welchem Zustand dass sich die Person befindet, wenigstens, oder übernimmt Verantwortung. Und wo kann ich dahinter stehen, wo nicht. Und ich glaube, das muss jede Beraterin für sich selber herausfinden und jede Sporternährungsberaterin, denke ich, hat dort so einen gewissen Graubereich, wo sie sagt, bis dort gehe ich nicht mit dieser Person über das aus, was eigentlich gesund wäre, aber irgendwo ist dann eine Grenze. Und wenn die Grenze nicht rum ist, dann denke ich, ist es fachlich nicht vertretbar. Weil dann, ist es, dann sind wir wieder in dem Bereich Huns und Kunz, und ich sage einfach jedem, er soll 5 Gramm Kreatin nehmen, am besten ein Jahr lang. Und dann hat der mir im Fitness noch gesagt, ich soll mir noch Testo spritzen. Und dann gehen wir so ein bisschen in diese Kategorie. Und ich denke, irgendwo ist dann die Grenze, oder, wo eine gute Fachperson weiss, wo fertig ist in dem Gleichgewicht.
Du hast noch gesagt, abwägen, tracken und abwägen von der Ernährung sind nicht gesund. Das meinst du sicher irgendwie im metaphorischen Sinn. Also gesund nicht für deine Psyche, oder wie meinst du nicht gesund? Das ist ja nicht, wenn ich mein Essen abwäge, komme ich am nächsten Tag Fieber rüber, sondern aber das hat irgendeinen anderen Zusammenhang.
Genau. Gesund, psychisch, sozial, oder? Wir fangen da im Psychischen, wo ein enormer Druck und ein Stress ist, wenn du dich so stark aufs Essen fixierst, dass du alles anfängst abwägen. Du weißt, ich habe auch mit Essplänen geschafft, oder in gewissen Situationen schaffe ich mit Plänen, vor allem in einer Anfangsphase, damit man so ein Auge bekommt, für was brauche ich. Mit dem Hintergrundwissen, aber ich muss die Person nachher wieder von dem Plan wegbringen. Das ist nachher mein Job, oder? Der Plan, den ich dieser Person gegeben habe, der nachher wieder ein bisschen zu reduzieren, dass es wieder ins Normale geht. Sozial ist natürlich, wenn du ins Restaurant gehst, kannst du nicht abwägen. Du fängst, je nachdem, wo du dich befindest in dieser Fixierung, fängt der Stress und Panik schon an, oder? Und dann geht es irgendwann so weit, so, ich kann nicht zu Kollegen, ich kann nicht grillieren, ich kann nicht ins Restaurant, und dann fängt die Spirale an. Und dort ist das mit dem das Fixierte, perfekte Wollen essen, wo für jede Person wahrscheinlich ein anderes Perfekt in seinem Kopf drin ist, ist psychisch und sozial nicht gesund. Und das ist gerade im Sportbereich, aber auch immer mehr jetzt in unserer Gesellschaft, ein riesiges Thema, die Gradwand, den Grad zu finden. Und ich sage es einmal, es ist wie eine Kunst und ein Tanz mit der Person zusammen. Die Mitte zu finden zwischen, wie genau muss ich sein, dass ich das Ziel erreiche, das ich brauche. Aber wann bin ich zu genau, dass es so einen Stress auslöst, dass ich eigentlich wieder ins Gegenteil gehe und mein Körper eigentlich nicht so reagiert, wie ich will. Plus zusätzlich noch eine Essstörung.
Also, das heisst, ich würde jetzt wieder zu dir kommen und bin immer noch 118 Kilo, wie damals. sagen wir, könnte es sein, dass ich jetzt 130 Kilo bin, zu dir komme und sage, okay, der Range, wo du ja vorgestern hast, gesagt, maximal 2 Gramm Eiweiß, wenn wir jetzt da bei dem Eiweiß-Thema noch sind. Das wäre ungefähr 260 Gramm Eiweiß geben, die bei dem höchst, wenn man das auf das höchste Maß gab von 2 Gramm. Das heisst also, dass das irgendwie, wie du sagst, beschreibt, gesund bleibt im Sinn von sozialverträglich und so weiter. Ich soll irgendwo zwischen 200 und 260 Gramm essen. Es ist aber egal, ob ich 205 Gramm oder 255 Gramm esse. Habe ich das so richtig verstanden?
Grundsätzlich ja. Noch einen kleinen Zusatz. Wenn wir jetzt von 130 Kilo ausgehen, sind wir schon so bei Übergewicht, so ein bisschen die Tendenz, sage ich jetzt mal viel. Und dann passen wir die Ernährungsempfehlungen an. Ich kann ja auch nicht an einer an einer 160 Kilogramm schweren adipösen Person die 2 Gramm Eiweiß aufs Kilo Körpergewicht geben, sondern dort haben wir nachher Berechnungen, wo wir dann zuerst mal das Normalgewicht abrechnen und dann aufrechnen die richtige Menge. Aber der Rest, den du gesagt hast, um das geht es ja.
Also ist es eben nicht irgendeine Gramm-Empfehlung pro Kilo Körpergewicht, sondern es ist eine Empfehlung pro Kilo oder was für auch immer Einheit Magermasse.
Es ist eine Empfehlung pro Lebensstil.
Das musst du erklären.
Ja, es ist. Die Berechnung an sich geht nicht rein von der Magermasse aus, sondern vom Normalgewicht. Und es, je nachdem, in welchem Grad Übergewicht das du bist, tust du einen gewissen Prozentsatz abziehen und das nachher wieder aufrechnen. Du kannst aber grundsätzlich von der Berechnung ausgehen und sagst, okay, wenn jetzt die Person in einem mittelmäßigen BMI und BMI mit sehr viel Vorsicht wäre bei um die 23, was hat die Person für ein Gewicht und was für eine Eiweißmenge müsste sie mit dem Gewicht essen? So.
Also.
Und das ist ja dann auch nicht nur Magermasse.
Nein, aber eben, da wird ja glaube, ein wichtiger Teil nicht berücksichtigt. Wenn ich jetzt meinen BMI anschaue, ich hoffe, du gehst nicht ab dem Stuhl, dann ist irgendwo um die 36 gekommen, jetzt. Und das heisst ja eigentlich adipös des Grauens. Ich bin jetzt nicht gerade super schlank, aber ich würde jetzt sagen, ich bin entfernt von adipös. Wenn man die Zahlen anschaut, dann sagen das schon, aber wir müssten ja irgendwo meinen Bauchumfang noch in Betracht ziehen. Und der sagt jetzt nicht unbedingt, ich weiß es jetzt nicht, wo er genau ist, aber ich sage jetzt etwa bei 107 cm, irgend so. Das ist natürlich zu viel, oder? Alles über 100 ist, glaube ich, Herz- oder Herzkrankheit, da sagt man, erhöhtes Risiko. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt übertrieben viel wäre. Jetzt, wenn du einfach ja, dann sagst du, ja gut, mein Normalgewicht wahrscheinlich wäre, keine Ahnung, 83 Kilo oder so etwas, oder 85, irgendwie so bei 1,90 Meter Körpergröße. Und jetzt bin ich da ungefähr 50 Kilo mehr. Das ist, besteht ja nicht ganz aus reinem Fett, das Gewicht. Und wenn jetzt du sagst, eben normal wäre dann, keine Ahnung, sagen wir 90 Kilo und dann deine 0,8 Gramm, dann gibt das irgendwie 170 oder 70 Gramm und dann sagst du, ja, vielleicht Sportler noch ein bisschen mehr, dann landen wir irgendwo, ich weiß auch nicht, bei 150 Gramm, sage ich. Mhm. Das dünkt mich jetzt, das wäre bedeutend zu wenig, weil meine erhöhte Muskelmasse da nicht in Betracht gezogen wird.
Genau. Warte, ich rechne da gerade noch schnell etwas aus, darum habe ich gerade ein bisschen weg. Okay. Also, absolut. Also der BMI ist auch etwas, das wir grundsätzlich ja nicht mehr als Basis nehmen. Das ist, es ist auch einfach ein Wert, den wir im Hinterkopf haben. Und da kommt wieder die Komplexität vom Thema hinein, oder? Wenn ich jetzt dich natürlich, und das ist also der Bestandteil, wo ich jetzt nicht eben von Gewicht und Zahlen ausgehe, sondern ich brauche die Person vor mir und muss vielleicht die Person auch ausmessen. Oder um das besser einschätzen. Aber das Ding ist, du hast natürlich einen gewissen Bestandteil Fettmasse, wo wie zu viel ist, oder? Und dann haben wir ja die höhere Muskelmasse. Wo die Frage ist, müssen wir dann dieser höheren Muskelmasse und dieser höheren Volumenmenge an Muskeln effektiv so ein riesiges Substrat an Eiweiß geben? Oder wenn ich jetzt von diesen hypothetischen 90 Kilo ausgehe und die mal 2 rechne, bin ich auch bei 180 Kilo, wo man könnte sagen, 180 Gramm, wo man jetzt könnte sagen, gut, okay, dann machen wir eine Schlussrechnung von 200 Gramm am Tag. Sind wir immer noch in einem ähnlichen Bereich als vorher, sind ein bisschen weniger und haben einfach alle die einflussenden Faktoren noch mit einbezogen. Wo wir dann wieder bei der Frage sind, muss ich eine Muskelmasse, nur weil sie nicht fett ist, als absolut mit einbeziehen, Und wo ist dann die Grenze, von welcher Muskelmasse ist gesund und welche ist nicht gesund? Und muss ich dann das noch mit Eiweiß so stark unterstützen, dass es in meine Berechnungen einfließt? Das ist so ein Hintergedanke, oder?
Du sagst einfach nicht. Also du sagst nicht, jedes Kilo oder jedes Kilo Körpergewicht, wo von mir aus mit einem anständigen Körperfettanteil braucht 2 Gramm Eiweiß, sondern das ist das eine Kurve, die abflacht dann. Also je mehr Muskelmasse, das ist nicht linear, sondern das flacht dann irgendwann ab.
Nicht in der Ernährung ist linear. Aber es also die mir reden jetzt ja von diesen 2 Gramm als Höchstmenge, oder? Wo ich meine, wo ein bisschen darauf ankommt, sagen wir, bei einer Krankheitsperson sind wir jetzt auch bei 1,2 Gramm oder bei 1,3 Gramm, sind wir bei älteren Personen. Das heisst, bei einem normalen Sportler, also bei einem Sportler, der unter 5 Stunden trainiert in der Woche, habe ich grundsätzlich 0815 Basisernährung. Und die Basisernährung wäre dann auch bei denen um die 1,5 Gramm Eiweiß umeinander, je nach Situation. Und dann habe ich aber ja noch die Trainingsernährung, wo ich dann automatisch mit einer Eiweißzufuhr nach dem Training für die Muskelregeneration ja den Zusatz habe zu meiner Basisernährung, wo ich nachher den Standard ja wie noch aufhebe. Also dort sind wir so ein bisschen in dem Komplexen hinein.
Aha, okay. Also ich sehe es langsam, wo du hin willst. Du willst nicht irgendwie da eine fixe Grammzahl angeben, sondern du willst eigentlich schauen, die Ernährung muss über den Tag verteilt so und so aussehen. Mhm. Und das gibt dann automatisch fast ungefähr 2 Gramm Eiweiß, weil nach dem Training da eine Eiweißzufuhr offenbar sinnvoll ist.
Auch wieder situativ, aber ja, genau. Um das geht es ein bisschen. Wir haben eine Basis, die etwas bildet. Und zu dieser Basis haben wir dann nachher noch die Ernährung vor dem Training, während dem Training, nach dem Training, vor dem Wettkampf, während dem Wettkampf, nach dem Wettkampf dazu. Und das fließt ja nachher in mein Gesamtbild mit rein. Und darum, und das ist so ein bisschen das, wo dann wieder die Berechnung relativiert. Respektive, ich mache eine Basisberechnung und ich schaue aber dann, was fließt alles in die Basisberechnung mit rein. Und dann ist ja wieder die Resonanz, was mache ich dann an den Tagen, wo ich nicht trainiere? Muss ich dann das Eiweiß auch zusätzlich haben oder nicht? Und dort ist so die Komplexität vom Thema, wo ich anfange, oder? Wo ich so zu meinem Einstiegssatz eigentlich, ich kann dir gar keine basic 0815 Formel geben, und ich kann sagen, hey, look, jeder Power liftet 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht, weil das wäre viel zu einfach.
Aber ich merke schon, wir können dich nicht festnageln. Aber wir können dich so weit festnageln, dass du sicher nicht mehr als 2 Gramm würdest verschreiben.
Absolut, ja.
Aber wenn ich jetzt das so verstanden habe, aber auch nicht unter 1,5 wirst du sein.
Ja, voll. Wenn ich jetzt wirklich im Bereich Bodybuilding und Powerlifting bin und wenn es um Muskelmasse auch geht, dann bin ich im Bereich von diesen 2 Gramm. Ich versuche aber dann natürlich das Körperfett mit dieser Person abzunehmen.
Das ist eine weitere Frage, die wahrscheinlich äußerst spannend ist. Aus einem Leistungsaspekt heraus, wie sinnvoll ist das? Aber ich glaube, dass das Fass können wir da jetzt nicht aufmachen. Was natürlich nebst dem Eiweiß noch sehr interessant wäre, und da hast du ja an einem Ort gearbeitet, wo da sehr verbissen für Kohlenhydrate geweibelt hat. Ich nehme an, bei Kohlenhydraten wird es ähnlich sein, mich werden die dich da nicht können auf eine Zahl festnageln. Aber erzähl mal vielleicht, wie für den Sport, den wir betreiben, wenn man das an einem Trainingstag anschaut, wie wichtige Rolle das da Kohlenhydrate spielt, wie wichtig das ist, auch für Muskelaufbau, wie man die muss berücksichtigt auf das Training vor, nach, während dem Training, wie man das irgendwie ein bisschen anordnen muss. Auf was man da muss achten muss. Weil eine Zahl wirst du ja wieder keine sagen, nehme ich an.
Es ist nicht so, dass ich nicht will. Es ist einfach, die Ernährung ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Ich würde gerne eine fixe Zahl geben, aber es geht wie nicht. Aber bei den Kohlenhydraten ist es effektiv einfacher von der Menge her. Also bei der Basis sind es um die 40-50% von deinem Gesamtkalorien-Intake. Das ist so ein bisschen der Range, wo wir uns dort befinden. Und man aber dann wieder beim Tee, dann kommt wieder alles das Komplexe, oder? Bist du am Zunehmen, bist du am Abnehmen, was ist das Ziel? Grundsätzlich in einer Basisernährung würde ich an einem Sportler etwa also 3 Hauptmahlzeiten am Tag, wo jeweils mindestens ein Viertel bis etwa ja, noch ein bisschen mehr vom Teller gefüllt ist mit Kohlenhydraten, qualitativ hochwertigen Kohlenhydraten, damit die Basisenergie da ist. Wenn man jetzt nicht über Abnehmen oder irgendetwas redet. Und dann vor dem Training Kohlenhydrate als Energielieferant, einfache. Jetzt sind wir dann eben bei eher Weissbrötchen oder mal eben Äpfelschorle, das war unser Liebling. oder so ein bisschen einfache Sachen. Und dann während dem Training Kohlenhydrate und nach dem Training eine kleinere Menge Kohlenhydrate mit Eiweiß zusammen als Regeneration.
Vor dem Training wie viel? Ich sage, ich trainiere 1,5 Stunden.
Mhm. Es kommt auf den Zeitpunkt darauf an, wenn du anfängst das Essen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, du hast zu Mittag gegessen, nachher nichts mit 4 und dann trainierst du irgendwann um 5-6 und vorher ist es nichts mehr, dann könntest du eigentlich in einer Stunde vor dem Training ist es etwa 1 bis 1,5 Gramm Kohlenhydrat pro Kilogramm Körper.
Und das darf eben auch Gummibärli sein, zum Beispiel. Schoki ist wahrscheinlich schon schwieriger wegen dem Fett, aber irgendetwas mit relativ schnell verdaulichen Kohlenhydraten.
Genau. Es können auch Gummibärli sein oder ein Wasserglas oder ein Isostar, wie gesagt, oder einfach süßes Getränk. Die sind zwar währenddessen noch besser, dass sie schneller aufgenommen werden. Aber ja. Dort muss es nicht unbedingt extrem gesund sein.
Aber bis auf 100 Gramm Kohlenhydrat kommst du mit Wasserglasse, dann hast du eine ganze Schachtel Ragetenglasse gegessen, oder?
Ja, dann sind wir dann wieder beim Weissbrötchen, oder? Was sich ein bisschen, ja. Je nachdem, wie hoch die Menge ist, ein bisschen einfacher macht, oder wo dann wieder der Mensch im Stand gefragt ist, was wir dann auswählen.
Was würdest du zu Coca-Cola sagen? Zum Beispiel, dort hast du ja eigentlich relativ schnell, relativ viel Kohlenhydrat drin und erst noch flüssig, also glaube besser für den Körper, also schneller zum Aufnehmen geht es nicht mehr.
Ja. aber Koffein drin. Koffein vor dem Training bin ich kein Fan. Weil wieso? Ich finde, entweder du magst oder du magst nicht. Du musst nicht vorher einen Booster oder Koffein oder BCA oder weiss ich was nehmen, weil entweder du magst trainieren und bringst die Leistung und magst trainieren oder nicht. Und wenn du über das raus trainierst, dann ist die Verletzungsgefahr grösser, du hast eine schlechtere Regeneration, bist überlastet und darum rate ich voll Koffein vor dem Training ab und wirklich das Gespür dich selber. Und an einem guten Tag trainierst du hart und an einem schlechten Tag trainierst du einfach nicht hart. Das vorneweg.
Okay, aber aufgrund aus Zuckersicht aus wäre es nicht so schlecht.
Ja, genau. Rein von Zuckersicht her wäre es eigentlich gut. Also etwa in dieser Stunde vor dem Training, eine halbe Stunde, etwa 300 bis 500 Milliliter Getränk mit Zucker. Ich würde jetzt aber, wenn du sagst, trainierst 1,5 Stunden, würde ich vorher eher jetzt mit dem Brötchen arbeiten, weil es länger anhebt und dann das Cookie oder das süße Getränk ins Training mitnehmen. Und dann während dem Training das noch trinken.
Wie viel während dem Training Kohlenhydrat?
Es sind pro Stunde, also eigentlich, normale Sportempfehlung wäre, du musst grundsätzlich erst nach einer Stunde anfangen, Kohlenhydrathaltige Getränke
zu trinken. Oh, das ist aber interessant. Erst nach einer Stunde vorher bringt es gar nicht, also musst gar nicht, weil das als Depot und so weiter abprüfbar hast.
Genau, wie Glykogenspeicher hast, die dann erst geleert werden. Dort ist aber so ein bisschen die Frage, die im Raum steht bei den Fachpersonen, die den Einfluss auf die kognitive Leistung und Konzentration und die mentale Leistung, die in gewissen Sportarten ja extrem wichtig ist, bei euch ja auch. Wo du mit dem Zucker als Nervensystem kannst, ja, wenn du musst ja den Ehrgeiz haben, um das lupfen, sag ich jetzt mal. Wenn du den Kopf nicht magst, dann lupfst du es auch nicht. Und geht sich in die Richtung, oder? Wo du mit dem Zucker das Nervensystem wieder unterstützt hast und dann die mentale Leistung. Und nachher wären wir wie mit einem Süßgetränk wieder etwa bei einem, das ist etwa einen halben Liter pro Stunde. Und das ist in Gramm Kohlenhydrat. Ich habe es dir extra nicht ausgerechnet. Ich habe mir gedacht, dass du das fragst.
Darum kann ich auch mal die Relativitätstheorie nicht durchrechnen während dem Training, weil ich keinen Zucker zu mir nehme.
Ja, nur wegen dem. Nein, 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrat allgemein. Sobald es über eine Stunde Training geht.
Ah, okay, und nicht so absurde Sachen wie 90 Gramm oder so.
Mit welcher Begründung kommen die 90 Gramm zustande?
Ich weiß nicht, hat irgendjemand, den ich kenne, wo mir jetzt der Name gerade nicht einfällt, hat das mal gesagt.
Ich muss wissen, was dein Hintergrund ist. Ich kann nie irgendetwas gerade so sagen, nein. Aber ich finde jetzt nein.
Ich glaube, du kennst ihn auch, aber.
Aha!
Es könnte sein, dass du das mal geschafft hast, aber ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe zu wenig Zucker wahrscheinlich wie mir, es ist mir empfohlen.
Aber das ist das, was ich gesagt habe. Ich sage nie zu allem gerade nein oder ja. Es kommt auch dort auf die Situation drauf an. Und das ist natürlich von der Person, die du redest, eine sehr grosse Philosophie von der Individualität und von was braucht der Mensch, damit er besser regeneriert ist. Und ja, das kann ein sehr wichtiger Bestandteil sein. Funktioniert bei den Personen, die es effektiv brauchen, auch tendenziell gut. Ich halte mich jetzt eher so an die 60 bis 70 Gramm.
Also wir haben trainiert, wir sind vor dem Training bestens versorgt, wir sind nach dem Training, während dem Training bestens versorgt. Jetzt ist das Training fertig. Jetzt kommt das ominöse anabole Fenster. Kannst du gerade etwas zu dem sagen? Zu dem?
Zu den halben Stunden?
Zu den 5 Minuten oder so, wo man das tüpfen muss. Und was man da sich eben am schlauesten ernährt nach einem strengen Training. Wir sind immer noch Powerlifter, wir bauen also Muskeln auf und brauchen viel Kraft.
Es ist effektiv so, dass die halbe Stunde recht wichtig ist. Die halbe Stunde nach dem Training müssen in diesen 30 Minuten müssen Kohlenhydrat und Eiweiß reinkommen. Da reden wir von, bei den Kohlenhydraten sind es. Ich kann es nicht so mit Zahlen, ich muss das Zeug immer schnell nachschauen. Also bei den Kohlenhydraten sind wir bei 1 bis 1,5 Gramm Kohlenhydrat pro Kilo Körpergewicht. Mit der Bedingung, dass dann relativ. Es kommt so ein darauf an, ob du bald wieder ein Training hast oder nicht. Und wenn deine nächste Hauptmahlzeit kommt.
Bald wieder ein Training? Am gleichen Tag oder, ja. Meinst, oder wie meinst du das?
Ja, oder gerade wenn wir jetzt Wettkampfsequenzen haben, oder wo du dich regenerieren bis zum nächsten Wettkampf. Aber wenn wir jetzt einfach mal, ob du am nächsten Tag, also ob du am gleichen Tag nochmal ein Training hast, vielleicht ein Morgentraining, ein Abendtraining, ob gerade am nächsten Morgen wieder eins hast, kommt ich darauf an, wie fest müssen wir den Glykogenspeicher auffüllen. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, wir befinden uns in diesem 30-Minuten-Zeitfenster, sind die Leute tendenziell bei Shakes oder so, Riegel oder so, weil dann bist du meistens noch nicht zuhause, dann hast du die Teller parat. Und häufig geht man nachher heim und isst noch etwas. Das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so der Hauptstandard. dann würde ich in diesem Shake um die 20 Gramm Eiweiß und dann eben um die 1 bis 1,5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht machen.
Wenn man das weiss, was passiert, wenn ich das nicht in dieser halben Stunde treffe, sondern wenn ich einfach normal heimgehe, zu Nacht essen, riesen Teller Pasta machen?
Ich würde sagen, die Muskelregeneration ist verschlechtert, wenn du zu lange wartest, weil du eigentlich du lernst im Training deinen Muskel mit der wichtigsten Eiweiß. Und du musst den nachher wieder füllen mit der wichtigsten Eiweiß, damit der Muskel nicht als Substrat abgebaut wird. Und das ist eben das Zeitfenster, wo es darum geht, dass du nachher die Zellen wieder füllst mit der Eiweiß, dass sie wieder alles in sich aufbauen kann, das Mitochondrium, damit du nachher eine gute Regeneration hast und damit du eben keine Verschlechterung hast und dann am nächsten Tag oder im nächsten Training wieder mehr machst. Sonst hast du eben Nebenerscheinungen wie eben die Muskelregeneration schlecht, hast länger bis du regeneriert bist, das Immunsystem kann dir zusammenbrechen oder wird schlechter, bist weniger stressresistent, alles diese Sachen. Und man sagt, es ist die halbe Stunde. Ich würde jetzt aber so mich wagen, mal aus dem Fenster lehnen, dass es auch dort noch nicht horrend viele Studien gibt, wo der extrem gut erklärt, wieso, was, halb und warum. Wir haben ein paar, die Sachen unterstreichen, die ich jetzt gesagt habe. Und darum empfehle ich es auch so. Also gerade wenn wir im Aufbau sind, im Stärken sind, alles in dieser Kategorie rein, wenn ich allgemein nach dem Training, gehört es einfach dazu. Weil bis du effektiv zuhause bist, gekocht hast und deine Pasta isst, vergeht eben so viel Zeit, dass du eben dann schon wieder im katabolen Stoffwechsel drin bist und im Abbau drin bist.
Aber wenn du jetzt so überlegst, die Zahlen, die du vorher genannt hast, sind ja recht hoch, von den Kohlenhydraten während dem Training und direkt nach dem Training. Wenn ich jetzt das so umrechnen würde, wären wir da schon etwa während und nach dem Training schon gerade bei 400 Gramm Kohlenhydrate fast, zum Beispiel bei meinem Körpergewicht, dann könnte ich ja den Rest des Tages gar kein Gramm Kohlenhydrate mehr frei zum Essen. Irgendwie so, weißt du?
Ja.
Es kommt gerade ein bisschen absurd hoch, kommt es mir vor, dass ich wie ein schlechtes Gewissen hätte, den Rest des Tages dann noch Kohlenhydrate essen, weil ich esse jetzt zum Beispiel 400 Gramm Kohlenhydrate am Tag, oder? Mhm. Verteilt über den ganzen Tag.
Mhm. Mit Training und alles?
Ja.
Es ist, das kennst du gut, der Zeitpunkt ist etwas, was extrem wichtig ist, oder? Und da kommen wir wieder zu der Relation, die wir vorher angesprochen haben. Was bildet dein Körpergewicht? Und wo wir dann wieder in diesem Bereich sind, ist das Körpergewicht normal oder ist das Körpergewicht eigentlich zu viel, auch wenn es zu viel beinhaltet, Muskelmasse, wo gewissermaßen zu viel ist. Jetzt so rein bezogen auf meine Berechnung, oder? Wo nachher wieder die Individualität kommt, dass man dort, wenn man sieht, okay, du hast einen höheren Fettanteil, du hast allenfalls extrem hohe Muskelmasse, keine Ahnung, und eine starke Magermasse. Aber jetzt, wenn wir bei so hohen Zahlen sind, gehe ich von höheren Muskeln und schon auch eher höheres Fett aus. Und dann muss ich die Zahlen, die ich berechne, hinterfragen, weil dann stimmt es nicht. Weil dann ist es ja.
Mit anderen Worten, du würdest sagen, für jemanden, der so ein massiv über dem Durchschnitt ist vom Gewicht, egal ob bedingt vom Fett oder vom Muskeln, muss man vielleicht nicht mehr ganz ein Gramm nehmen pro Kilo Körpergewicht, Kohlenhydrat in den Shake hinein.
Genau. Sondern eher mal anschauen, okay, in welchem Gewicht wäre dann dein grundsätzliche Normal? Oder in welchem Gewichtsrahmen befinden wir uns, wo die Berechnung in einem normalen Bereich ist. Weil du kannst nicht für die Berechnungen für Gewicht, die viel zu hoch sind, funktionieren nicht so eins zu eins.
Oder mit anderen Worten, die Formeln sind nicht für Powerlifter gemacht.
Nein. Ja, wobei ja.
Weil, oder wir können nicht sagen, wir haben zu viele Muskeln. Das können wir nicht sagen. Du hast immer zu wenig. Oder wir können höchstens sagen, wir haben zu viel Fett. Oder? Das mag sein, oder? In einem gewissen Grad. Wobei, auf den Leistungsaspekt müssen wir das ja ganz genau anschauen. Zu viel Fett für jemanden, um gesund zu sein, kann man wahrscheinlich sagen. Aber aus dem Leistungsaspekt heraus ist vielleicht 20% Körperfett. Man ist vielleicht stärker mit der gleichen Muskelmasse mit 20% Fett als mit 15%. Das wissen wir nicht. Oder? Also da gibt es ja auch Diskussionen und Studien darüber und so weiter. Mhm. Aber was wir ja, wir können nicht sagen, nein, wir haben zu viele Muskeln. Wir haben immer zu wenig. Oder? Das ist ja grundsätzlich das. Aber das eine Gramm bezieht sich wahrscheinlich jemand, wo, also nicht gerade von Äthiopien, aber kurz vor dem Hungertod ist und nicht für jemand wie bei uns, der eher tendenziell gut genährt ist.
Das trifft es recht gut, ja. Bin ich sagen. Also, ich sage da damit auch nicht, dass. Ich weiß, dass die Muskelmasse wie nicht gut ist oder so, aber ich sage einfach, es stellt Berechnungen in Relation.
Ja, ja.
Und es gibt,
ja, ja.
Es gibt, also so viel ich weiß, es gibt keine Berechnungen speziell für Powerlifter.
Nein, die müssen.
Also, wo wissenschaftlich.
Wir sind zu krass.
Ist nicht einfach.
Die Berechnungen.
Ja, das ist
okay,
nicht von dieser Welt.
Genau, aber wir haben gehört, ein Post-Workout-Shake mit relativ viel Kohlenhydrat und etwas Eiweiß fördert die Regeneration oder lässt die Regeneration früher stattfinden.
Genau. Vor allem wichtig eben, dass es Kohlenhydrat und Eiweiß drin hat. Und das Whey-Protein mit Wasser und so weit weg.
Wie weit weg? Also,
ja, also das ist das, was. Weißt du, wenn jetzt einfach so als zum Beantworten deiner Frage, oder Kohlenhydrat und Eiweiß nach dem Training in dieser halben Stunde beides das, was der Körper braucht. Und nicht ein Low Carb Whey.
Aha, okay.
Whatever aber, mit Wasser.
Du könntest jetzt 30 Gramm Whey und 70 Gramm Maltodextrin nehmen. Das wäre okay.
Ja, kannst du machen.
Oder Instant Oats oder whatever. Als ja. Kohlenhydrat kann. Kannst du auch Haushaltszucker nehmen?
Ich würde jetzt eher mal, du bist besser Magen-Darm-verträglich.
Ja, ja. Nein, aber einfach aus.
Aber ja.
Oder gerade einen Teller Pasta. So die Hand weglegen und einen Teller Pasta essen.
Ja, kannst du vorher kochen und stellst den Teller so gerade in neben die Hand, sonst kannst du reinstürzen.
Gut. Das
muss in einer halben Stunde sein.
Also. Und. Jetzt, du würdest also sagen, dass der erhöhte Kohlenhydratkonsum, den man am Trainingstag hat, den sollte man natürlich an Nicht-Trainingstag weglassen. Sprich, am Trainingstag hast du idealerweise eine andere Ernährung als an Nicht-Trainingstag.
Ja. Also eben, du hast grundsätzlich die Basis und dann hast du Trainingsernährung, die immer dazukommt, was separat betrachtet ist. Du musst aber auch noch berücksichtigen, dass wenn du jetzt ein intensives Training gemacht hast, damit meine ich jetzt wirklich eben im High-Intensity-Intervallbereich oder im wirklich eins, wo du mal ganz an die Wand fährst, dann hast du natürlich die Regenerationsspanne, die am nächsten Tag auch noch vorhanden ist. Und am nächsten Tag allenfalls durch einen höheren Bedarf noch Kohlenhydrat und Eiweiß hast, weil du immer noch am Regenerieren bist.
Aber das ist interessant. Okay, aber du sagst, am Tag nach dem Training, wenn du jetzt CrossFit machst zum Beispiel, hast du am nächsten Tag auch einen erhöhten Bedarf an Kohlenhydrat vor allem oder auch an Eiweiß?
Beides. Aber es kommt effektiv darauf an, wie stark ist die Entzündungssituation in deinem Muskel. Was stattgefunden hat. Weil du bist eigentlich dann, wie soll man das sagen, du bist eigentlich dann ja in einer Ganzkörperentzündung. Weil die Muskulatur ja sich am Reparieren ist und wie sie entzündet ist.
Also stimmt der Umkehrschluss, den habe ich eben gemacht, wenn du in einem Kaloriendefizit bist, grundsätzlich, dass du dann schlechter regenerierst. Oder gar nicht.
Schlechter.
Schlechter.
Und langsamer.
und langsam.
Okay. Wo man bei dem schwierigen Dilemma sind, wie kann ich hart trainieren und aufbauen, wenn ich einfach abnehme?
Geht das?
Weißt du, was unser Fazit war? Also, du kannst, wenn du in einer Phase bist, wo du musst eine gewisse intensive Leistung erbringen, kannst du nicht in einem Kaloriendefizit sein, weil wenn der Körper katabolisch ist, hast du keine Energie. Das geht nicht. Einerseits das und du hast eine schlechte Regeneration, dann machst du einfach mehr kaputt als etwas anderes. Du musst auch
der Trugschluss, dass man sagt, ja gut, ich bin zwar jetzt rein vom Kalorie-Intake bin ich im Defizit, aber weil ich im Endlosspeicher an Fetten so viel Energie gespeichert habe, dass der Körper das zur Bereitstellung nimmt und zur Regeneration, das ist ein Trugschluss, das geht nicht.
Es ist ein Trugschluss, dass es nicht funktioniert, die Regeneration. Weil du kannst dir wie vorstellen, du gibst eigentlich in dem Moment dem Körper einen Auftrag, dass er muss anfangen, deine Reserven abzubauen. Und er selber hat das Gefühl, du bist am Verhungern. Und hat eigentlich eine riesen Arbeit zu leisten, um die Fettsäuren abzubauen und in Zucker umwandeln. In Eiweiß umwandeln kann es nicht, er kann es nur in Zucker umwandeln. Da haben wir schon mal den Eiweißmangel. Dann hast du eine doppelte Leistung, die der Körper muss machen. Oder? Er muss sich regenerieren und muss gleichzeitig dich noch irgendwie versorgen. Also hast du ihn eigentlich doppelt belastet.
Kann man dann sagen, dass wenn man jetzt, das ist halt auch im Leben von einem Powerlifter, kommt das ab und zu vor, dass man Gewicht muss abwerfen muss, um wieder in eine gewisse Gewichtsklasse zu passen oder irgend so etwas. Mhm. Kann man sagen, in dieser Zeit, wo man Gewicht verliert, wo man da auf einer Reduktionsdiät ist, anders geht es ja nicht zum Abnehmen, muss man nicht das Gefühl haben, man könnte stärker werden.
Sag du es mir.
Also in dem Fall ist die Antwort, das geht nicht.
Wenn ich so etwas mache mit jemandem, dann empfehle ich eigentlich immer eine Phase mit sehr tief intensivem Training und dann Gewicht reduzieren. Und dann nachher wieder eine Phase mit die Leistung wieder aufbauen. Oder wie auch immer. Aber gleichzeitig geht einfach rein physisch nicht. Und das ist auch der grosse Nachteil am Gewicht machen vor einem Wettkampf.
Das war gerade mein erstes Thema, ja.
Ja. Und das habe ich noch müssen lachen, wie der Wasserhaushalt, den du auch noch mit reingenommen hast. Und auch das Gewicht machen, rein mit dem Wasser, ist. Also du hast einen extremen Leistungsverlust. Und wenn in dieser Zeit oder in dieser Woche vorher, dann nehme ich, also jeder, glaube, gute Trainer und gute Berater nimmt die Leute aus dem Training raus und sagt, jetzt ist eine Woche Ruhe und nur noch spazieren. Fertig.
Also kommen wir zuerst zum ersten Punkt. Angenommen, aber es steht ein Wettkampf an und man merkt, man ist jetzt 80 Kilo schwer und man muss in zwei Wochen in der 73-Kilo-Kategorie antreten. Muss irgendwie 7 Kilo verlieren innerhalb von zwei Wochen. Oder wir können es uns sagen, wir auf über 4 Wochen. Von mir aus 4 Wochen. Das wird aber, wie ist deine Einschätzung, das wird in einem Leistungsverlust enden. Dass wenn du 4 Wochen vor dem Wettkampf eine gewisse Leistungsfähigkeit hast, bist du 7 Kilo zu schwer und musst in 4 Wochen 7 Kilo leichter sein, wirst du in diesen 4 Wochen, wenn du es schaffst, die 7 Kilo abzuwerfen, nicht können das Leistungspotenzial abrufen wie vor 4 Wochen.
Bezogen auf 4 Wochen, ja. Also das Höchste, was ich bis jetzt einmal gemacht habe, ist etwa 1 Woche vor dem Wettkampf rausnehmen.
1 Woche vor dem Wettkampf?
Rausnehmen aus dem Training.
Okay, ja gut, mit 1 Woche vor dem Wettkampf. Mit den sowieso nicht trainieren, eine Woche vor dem Wettkampf.
Genau. Und dort hast du dann die Gewichtmasse, also Gewichtmachen-Phase, wo du ein gewisses Spektrum an Potenzial hast, wo gerade mit Wasser und allem, also wenn du es richtig her machst, schon, ich würde sagen, 5 Kilo Sachen. Das ist mega individuell anbringst. Aber 7 nicht. Wo sich die Frage ist, was ist im Rahmen des Möglichen? Plus die Frage ist, was hat die Person sonst noch beim Lifestyle? Weil wenn du in dieser Woche noch 100% arbeiten und am Abend noch auf die Kinder schaust und weiss ich was alles, dann bist du ja gleich körperlich belastet. Also eigentlich müsstest du eine Woche lang meditieren und Massage und fertig. Und dann funktioniert es. Ich habe effektiv einmal so jemanden gehabt, einen Kickboxer, wo eigentlich haben wir das Gewicht gemacht und er hat sich einen extremen mentalen Druck gemacht, dass er muss in die Gewichtsklasse reinkommen. Und er hat es nicht, also es ist nicht abgegangen, wir haben das Wasser nicht abgebracht. Und dann haben wir es ein Jahr später nochmal gemacht und ich habe ihm gesagt, jetzt das Mal machen wir es einfach easy. Und mach einfach, was ich sage und dann geht's. Und mach dir keinen Kopf, es funktioniert. Und er hat wirklich gesagt, nachher beim zweiten Mal hat es dann funktioniert. Und er hat gesagt, er hat einfach sich nicht psychisch kaputt gemacht und dann hat es funktioniert. Und so ein riesiger Einfluss, oder?
Gut, also wir halten fest, Gewicht machen tut man in der Off-Season und nicht vor dem Wettkampf.
Ja.
Und Watercut, in dem Fall, so also mit dem Wasserhaushalten, ist bis zu einem gewissen Grad vertretbar. Du hast etwas von 5 Kilo gesagt, ich habe das auch schon mit 5 Kilo auch schon gemacht, wo funktioniert hat. Wie würdest denn du eben so einen Watercut, die Protokoll, das ich kenne, ist etwa 4 Tage vor dem Wettkampf anfangen, 10 Liter pro Tag trinken und dann irgendwie einen Tag vor dem Wettkampf irgendwann einen Trinkstopp einlegen. Was kennst du da, was würdest du da für Protokoll raten oder was kannst du überhaupt etwas dazu sagen?
Ich habe es ehrlich gesagt, das ist schon länger her, als ich das letzte Mal gemacht habe. Ich müsste Zahlen suchen. Was ich gemacht habe mit ihm, oder einfach was ich gemacht habe, ist Salz reduzieren. Sicher. Die Wassermenge nachher am Abend vor dem Wettkampf, so etwa ab den 5, 4, nicht mehr trinken. Und dann nachher, bis er auf die Waage steht. Und nach der Waage geht es dann darum, die Stunde voll rausholen, dass du nachher wieder magst.
Also du hast gar nicht aufgewässert vorher? Gar nicht mit 10 Liter Wasser trinken, nein, zum da zuerst aufwässern, sondern einfach Salz reduziert und dann irgendwann
Salz und Wassermenge reduziert. Also ich habe angefangen mit dem Salz. Schon auch die Salz haben wir etwa 5 Tage vorher angefangen zu reduzieren. Und dann ist wirklich in den letzten 2 Tagen, am vorletzten Tag habe ich das Wasser angefangen zu reduzieren und am letzten Tag nach der bis eben am 5 und dann gar kein Wasser mehr. Das hat eigentlich recht gut funktioniert.
Und so Krämpfe und so wegen Elektrolytmangel, wenn du da kein Salz mehr zu dir nimmst?
Meinst du in diesen 4 Tagen oder nachher am Wettkampf?
In diesen 4 Tagen vor dem Wettkampf? Das ist kein Problem sein.
Nein, weil du, es ist nicht kein Salz.
Ja, es ist einfach weniger. Das ist
die richtige Menge, ja.
Ah, ja. Und das ist noch 2 Gramm, oder was ist das?
Ich weiß es einfach nicht
mehr. Was ist normal pro Tag? 5 Gramm? 3 Gramm? Irgend so etwas, oder? Ja, ist ja egal.
Aussuchen. Aber ich meine, das war etwa 1,5 oder so irgendwie. 1,5.
Okay. Okay, gut. Also eben, aber du würdest schon sagen, dass als Notfallmaßnahme kann man das machen, aber der Leistung wird das nicht förderlich sein.
Und dann sind wir wieder bei der Gratwanderung. Also Notfallplan.
Als Notfallmaßnahme.
Ja, also Notfallplan fürs Gewicht kann man machen, aber nicht lang und nicht viel. Fürs Wasser kann man machen. Kommt ein bisschen darauf an, wie man es macht. Kommt ein bisschen darauf an, wo ist deine Grenze vom Vertretbaren. Also eben, wo sagst du, Meter runter gehe ich nicht mit dem Salz oder mit dem Wasser. Und kommt darauf an, wie viel Zeit hast du vom Wiegen bis zu deinem Wettkampf. Weil diese Zeit ist natürlich extrem nachher wichtig, um deine Glykogenspeicher, deinen Wasserhaushalt und deine Elektrolyte auffüllen, damit du nachher machst und damit die Leistung nachher kann springen. Und wenn das alles aufgeht, dann funktioniert es. Aber das ist extremes Feintuning, wo bis in die kleinsten Minuten durchplanen miteinander.
Wir haben üblicherweise 2 Stunden Weigh-in, also vom Wegen bis zum Wettkampf 2 Stunden. Das ist natürlich knapp. Das ist nicht, Das ist wenig, oder?
Es geht. Es ist schon, also wenn, mehr wäre besser. Aber in 2 Stunden kannst du längere verdaubare Kohlenhydrate zu dir nehmen, einfach verdaubare Kohlenhydrate zu dir nehmen, Elektrolyte zu dir nehmen. Und kannst auch relativ gut verteilen. Also in 2 Stunden zum langsam aufbauen kannst, bringst du schon einen Liter an. Wenn du es gut verteilst, aber nicht alles ausmachen.
Gut, aber du bringst nie mehr dein ursprüngliches Körpergewicht her in 2 Stunden.
Nein, sicher nicht.
Eben.
Das aber, nicht, aber es geht nur um die Energie.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel andere Föderationen anschaust, andere Verbände im Powerlifting, es ist eigentlich nur die IPF, die 2 Stunden Weigh-In hat, die anderen haben 24 Stunden Weigh-In. Das ist natürlich geil.
Ja, das ist richtig geil.
Da gibt es Leute, die unter Umständen 15 Kilo abnehmen und auf der Plattform nachher schwerer sind als vorher. Salzlösung, all das Zeug noch, intravenös. Das ist extrem, was die Leute zum Teil machen.
Ja.
Yep. Mit einem 24-Stunden-Weighing, da könnte man relativ viel machen.
Da könntest du viel machen, ja. Also ich gehe jetzt immer so ein bisschen von der normalen... Also
ja, ja.
So von, ich gehe jetzt bei dem, was ich sage, von meinem... Das, was ich, wo als meine Grenze sehe, was ich mit meinen Leuten mache.
Ja, ja.
Also nicht so extrem. Aber 24 Stunden wäre jetzt für mich... Das ist tipptopp, da kannst du mega viel rausholen.
Hat WPC 24 Stunden, Patrick?
Ja.
Ah, ich mache nur noch WPC. 24 Stunden, hey, das ist ja verdammt geil.
Das ist die Frage, wie fair das ist. Also gut, fair ist so, weil es alle dann haben, aber gell, dann hast du einen Weltrekord in der 83-Kilo-Klasse, aber der, den du aufgestellt hast, ist in Wirklichkeit 93 Kilo oder 95 oder was auch immer, aber sicher nicht 83.
Naja. Gut, wir sind ja eh super heavy. Bei uns ist das Gewicht eigentlich sowieso nebensächlich. Wir sind eh über der höchsten Grenze. Etwas haben wir gar nicht geredet. Wir haben den einen, den dritten Makronährstoff noch vergessen. Fett.
Mhm.
Bedeutungslos, oder? Auch noch ein bisschen wichtig.
Ein bisschen wichtig. Aber es ist aber nicht... Und ich habe übrigens den anderen Makronährstoff, meiner Meinung nach, einfach, dass man das nicht kennt. So.
Sorry, den anderen Makronährstoff hast du?
Weißt du, in der Sporternährung kommen immer alle mit ihren Makros. Mit meinen, was muss ich an Protein und was muss ich an Kohlenhydrat und an Fett. Aber der Stoffwechsel, dein Leistungsstoffwechsel, dass du gute Leistung im Sport, im Spitzensport anbringst, für das brauchst du eben Wasser und aber auch sekundäre Pflanzenstoffe. Also da sind wir dann beim Gemüse und alles, was die Leute mal vergessen müssen. Muss dann einfach supplementieren, je nachdem. Wo extrem wichtig ist, dass die Stoffwechsel überhaupt richtig funktionieren kann. Und um aufs Fett zu kommen, normale 0815-Basisernährung, Fettempfehlung. Außer du bist so, und musst Gewicht zunehmen, dann gehe ich mit gesunden Fett hoch rein, zum Kalorien in eine kleine Menge.
Durch das Wasser mit Olivenöl ersetzen?
Ja, aber ja, nicht unbedingt. Also dann würde ich... mache ich nur, wenn ich 4 Stunden gehe. Nein, dann eher Rapsleinöl, so ein bisschen die gute Qualität noch ein bisschen ja.
Und nicht ganze Avocado, die mit viel Erdöl da kommen. Die sind des Teufels, gell, Avocado. Das ist nicht mehr gut.
Es ist echt schwierig, noch etwas Gutes zu finden, ehrlich
gesagt. Ja, erzähl ein bisschen, was muss man denn da, für sekundäre Pflanzenstoffe, was muss man da so ein bisschen, weißt du, wir sind da ja ein bisschen holzschnitzartig unterwegs, aber was würdest du uns empfehlen? Ich habe zum Beispiel in der letzten Vorbereitung etwas ganz Spannendes probiert oder einfach gemacht. Ich habe ein Glas Randensaft pro Tag getrunken. Also ich habe natürlich Gemüse und so ganz normal in der Ernährung drin, aber ich habe mich da noch mit Randensaft getobt. Also was würdest du zu uns raten, dass sichergestellt ist, dass wir genug Gemüse in der Ernährung haben? Auf was muss man achten?
Dass immer etwa die Hälfte vom Teller bei der Hauptmahlzeit der Gemüse ist. Das ist die einfachste Regel, die es gibt. Und dann noch 2-3 Früchte am Tag.
Aber ist es nicht auch wichtig, dass verschiedenes Gemüse ist?
Genau.
Weil viele sagen dann einfach, ich esse nur Brokkoli, ich esse so viel Gemüse. Aber irgendwo, dann hast du auch eine Mangelernährung, wenn du dich nur von einem Gemüse ernährst, oder?
Absolut. Verschiedene Farben, verschiedene Formen, ist wirklich das A und O. Möglichst viel Abwechslung. Es ist auch wichtig, wie du es kochst, aber das ist dann nachher das viel zu tiefes Detail. Aber verschiedene Farben ist eigentlich das Einfachste, was ich merken kann. Und so viel wie möglich abwechseln, damit die breite Palette an Mikronährstoffen bekommst und nicht nur Reisbullen und Brokkoli. 24/7.
Ja, das all Hollywood Stars, zum Beispiel der,
Hallo.
wie heißt der Kopf? The Rock, der Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson, ja.
Wo sie ihn gefragt haben, wieso dass er so jacked ist, sagt er ja, Chicken Rice und Broccoli. Das ist, glaube ich, Synonym für Testosteron. Immer wenn jemand sagt, Chicken Rice, Broccoli, weißt du, das ist am Stoffen. Also viel Gemüse. He? Also nein, nicht viel Gemüse, aber. Ich meine, das tönt jetzt nach 500 Gramm am Tag. Ungefähr. Weißt du, ich weiß, es ist wieder Gramm und das sagst nicht gern, aber so die Hälfte vom Teller, da geht nicht viel mehr als 200 Gramm drauf, hätte ich jetzt gesagt.
Kommt drauf an, welches Gemüse. Also wenn man jetzt von Rüebli redet, ist etwas anderes als von Rucola. Was soll das? Also die Hälfte vom Teller ist einfach wirklich, ist wirklich die beste Range. Ich kann da nicht, also es bringt mich nichts, wenn ich
Ja.
Gramm zahle.
Ja, und Salat ist ja sowieso nichts wert, oder? Das ist ernährungsphysiologisch, ist das ja Abfall, oder?
Das füllt den Magen. Nein, es ist, bei Salat tendiere ich auch eher zu wirklich dann Spinat, Rucola, Chicorée, solche die Sachen zu nehmen und dann da draußen Salat zu machen und nicht einfach, ja, es ist jetzt ein Eisberg und so ab und zu, ja, aber der behindert jetzt nicht wirklich viel mehr als Wasser.
Hast du einen Hund unter dem Tisch?
Nein, ich habe so einen komischen Stuhl, der sich bewegt und ich bin so ein bisschen, kennst du mich nicht? Ich bewege mich einmal.
Genau. Okay. Und dann hat man das so gut abgedeckt. Ich hätte noch so ein paar Fragen, so ein paar Lebensmittel. Ich wäre noch froh, wenn du schnell könntest deine Einschätzung darüber geben, ob sagen gut, schlecht oder des Todes oder was ich nicht hören will, ist, kommt drauf an. Nein, einfach so grundsätzlich. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, Haferflocken. Gute
Und
Sache, oder?
erwartest mir jetzt, dass ich auch sage,
Du
gut oder
sagst,
schlecht?
ja, 500 Gramm am Tag. Nein, aber es gibt so Lebensmittel, die weniger schlau sind als andere, oder? Jetzt,
Ja.
was ich damit sage, zum Beispiel, eben, wenn ich sage Bratwurst, dann sagst du wahrscheinlich
Lieber weniger.
nicht gerade jeden Tag, oder? Oder Hotdog, oder so, genau. Aber darum,
Okay,
aber so
gut.
dort, wo du kannst wahrscheinlich dein Einverständnis geben, das sind so die bekannten, wenn man so Kohlenhydrat-Lebensmittel anschaut, eben Haferflocken, Erdäpfel, Reis. Und jetzt kommt schon etwas Schwieriges. Pasta mit dem bösesten Hartweizengrieß, keine Ahnung, einfach
Das geht schon tot um.
mit viel Gluten drin. Kein Problem, oder?
Kommt ein bisschen auf. Scheiße, ich schon wieder angefangen. Es kommt
Nein,
ein
ich weiß, aber
bisschen auf
grundsätzlich ist das
Philosophie
nicht böse, oder?
drauf. Grundsätzlich ist es nicht böse, nein. Ich da jetzt mit der Praxis, die wir jetzt aufgemacht haben, und einfach mit der Erfahrung, die ich habe, bei den vielen mit Rheuma und Entzündungssituationen arbeiten, empfehle ich eher Dinkel, auch Dinkelpasta oder umsteigen auf Reisnudeln oder so. Einfach, ja, aber grundsätzlich ist es nicht böse.
Vollkorn, heißt glaube ich so, Vollkornreis da oder der Naturreis da muss nicht zwingend sein, oder?
Nein.
Vollkornbrot muss auch nicht zwingend sein, oder?
Je nachdem zu einem Zeitpunkt. Also es macht schon Sinn, qualitativ hochwertige Kohlenhydrate zu nehmen, wenn es nicht vor und während dem Training ist. Weil dann hast, wie sonst hast du mit dem Insulin und dem Blutzucker dann irgendwann ein Problem. Das ist ja schon ein Thema.
Okay. Haben wir noch irgendeinen gescheiten Kohlenhydratlieferanten vergessen, Patrick? Das sind es etwa die, hä?
Was haben wir noch?
Erdäpfel.
Alles die lustigen. Quinoa, Amaranth.
Ja,
Erdäpfel oder Korn?
Quinoa kannst du ja nicht mit gutem Gewissen. Du
Ja.
willst ja nicht den Peruaner ihren Reis klauen, oder?
Ja, ich weiß. Aber schau mal, wo der Hafer herkommt.
Aus Österreich. Ich habe Haferflocken aus Österreich.
Ja, dann ist gut. Wenn wirklich, ja, dann ist gut. Aber es ist eh schwierig, immer mehr, länger, immer mehr. Aber ja.
Ja, Eiweißlieferanten. Mhm. Grundsätzlich. Milchprodukt. Kontrovers oder kein Problem?
Meiner Meinung nach kontrovers. Es kommt auf die Menge drauf an. Die Menge macht es gut. Die Art und Weise, die Herstellung, die Qualität. Ich bevorzuge effektiv vegane Milch, meistens Hafer, weil es das einzige ist, was ich ökologisch kann vertreten kann. Und ab und zu dann, aber Joghurt zum Beispiel normal, weil Joghurt wegen der Bifidus-Bakterien, die es drin haben, wichtig ist und wegen der Lactobakterien. Sowieso. Aber du hast ja nachher einen Proteinshake oder so, hast auch normales Kuh-Eiweiß drin. Also, es ist so ein bisschen eine Balance. Aber tendenziell literweise Milch rate ich davon. Gute Milch.
Bei Käse hast du, glaube ich, gesagt, lieber weißer Käse als gelber. Nein, ist das nicht von dir? Nein, lieber so Mozzarella als Dillsitter, so in dem Stil.
Ist aber wenig, so, ja. Die Meinung
weil kann. Weniger lang, glaube ich, gärt oder so, oder? Ich weiß nicht genau, was Gründe sind.
Und Ziegenkäse und Schafkäse wird allgemein besser vertreibt, weil es weniger hoch verarbeitet ist. Also, weil es noch nicht so. Eigentlich in der Massenproduktion ist ja die andere Sache.
Joghurt, hast du gesagt, ist eine gute Sache, aber dort Naturjoghurt und nicht das mit Erdbeere drin und so und ein Haufen Zucker.
Ja, Natur.
Ja, weiter kontrovers, Fleisch, da gibt es ja einen Unterschied. Rindfleisch ist, glaube ich, eher weiter oben und Schweinefleisch ist eher weiter unten.
Es kommt darauf an, auf was du es beziehst. Schweinefleisch hat eine Fettsäure drin, die in der entzündungsfördernd sein kann. Wenn du aber ein Schweinefilet nimmst, hast du natürlich weniger Fett drin. Im Vergleich ein Schweinefilet zu einem Rindshack, bist du mit dem Schweinefilet wahrscheinlich besser dran, wenn du mit dem Rindshack, mit dem Hack mehr Fett drin hast, wo dann wieder entzündungsfördernd ist. Im roten Fleisch, im Rind, hast du einfach nur zusätzliches Eisen, das auch noch entzündungsfördernd sein kann im Körper. Das Schweinefleisch ist aber effektiv, weil meistens wählt man ja dann nicht ganz viele. Und darum ist es eben das, was man abraten davon in der gesunden Ernährung. Ja.
Geflügel?
Grundsätzlich gut. Es ist einfach immer so ein bisschen das Mengending, oder? Und das ist das, was ich einfach beim Spitzensport und alles, was mit Muskeln, sage ich jetzt mal so grob, zu tun hat, also alles Bodybuilding, Fitness, wahrscheinlich auch, ist tendenziell einfach zu viel, weil es ist einfach nicht nachhaltig, was vielfach gemacht wird und es braucht nicht jeden Tag 24-7 Bulle.
Aber jetzt redest du aus einer ökologisch-ökonomischen Sicht aus und nicht aus einer Gesundheitssicht vom Körper, oder?
Mal, beides.
Beides.
Also auch von der Gesundheitssicht vom Körper ist eigentlich eine ganz normale, an 0815 gesunde Ernährungsempfehlung, weil eigentlich 2-3 Mal in der Woche Fleisch. Und zwar als Menü und nicht am Tag.
Eben, 2-3 Mal am Tag ist doch. Ist das Woche? Nein, klar.
Das ist Woche.
Okay. Fisch haben wir, glaube ich, keinen. Ah, Fisch. Jetzt nach Seaspiracy darf man Fisch noch? Darf man, glaube ich, sowieso nicht mehr essen, oder?
So ein schlimmer Film. Ich empfehle Schweizer Seefisch. Einmal in der Woche.
Ja, mehr gibt es nicht. Mehr gibt es nicht, oder?
Ja.
Also einmal in der Woche.
Ja, aber wenn ich die ganze Welt sich will einfach an das Mittelmaß halten, bräuchten wir dann kein veganes Essen, weil dann wären wir auch ökologisch nachhaltig.
Tofu?
Kommt auf die Menge drauf an. Sojaprotein. Nicht wirklich nachhaltig und hat von der Östrogen, also von der Phytoöstrogen, was es drin hat, finde ich so, lieber nicht jeden Tag. Und es ist hochverarbeitet. Also.
Okay, weil da hat man auch verschiedenes Zeug gehört, dass ich habe schon gehört, eben Soja eben mit der Östrogengeschichte nicht gut und dann habe ich wieder gehört, nein, das stimmt nicht. Also du wirst vorsichtig sein mit Soja?
Ja, also vorsichtig. Einfach nicht jeden Tag. Das ist so okay. Ein bisschen.
Ja. Und dann aber 200 Gramm am Tag ist okay, wenn man mal Tofu isst. Oder ist das schon immer viel?
Nein, das kann schon, solange es nicht jeden Tag ist.
Okay. Und aber ich glaube, über Fett vor allem müssen wir nicht reden. Da hast du gesagt, die kommen ganz normal so in der Ernährung mit. Da muss man nicht extra irgendwie dafür achten.
Also die Empfehlung wäre einfach 2 Esslöffel Leinölrapsöl oder Hanföl am Tag von mir.
Aber das ist für Omega-3 oder einfach grundsätzlich?
Das wäre für Omega-3, aber Omega-3 wäre das, was wir alle bräuchten. Weil wir haben alle zu wenig Omega-3 und alle zu viel Omega-6 und das ist effektiv eigentlich bei allen so in der modernen Bevölkerung. Und darum immer, wenn es geht, versuchen, gesunde Fette einzubauen und daher auch Nüsse und so als Energielieferant nehmen. Weil dann bringst du irgendwie dort wieder das Verhältnis an.
Ja. Ja. Gut. Ja, wir hätten dann Haufen Fragen über Supplements und so weiter, wo wir jetzt aber aufgrund von der vorgeschrittenen Zeit nicht können abarbeiten. Wir können das ja in einer allfälligen zweiten Session noch machen. Mhm. Jedenfalls danke vielmals mal für den kurzen Abriss. Wir hätten da gerne noch intensiver darüber geredet, aber wir sind irgendwie eine Stunde hinten drin, aus irgendeinem Grund, den ich jetzt nicht mehr weiss. Ah, oh, genau, Jetlag, hä?
Ja.
Alles klar. Alles klar. Dort, wo du bist, das ist ja irgendwo da in den Anden oder irgendwie so.
Guatemala.
Das ist eine andere Zeitzone, ich weiss. Hey, danke vielmals für deine Zeit.
Ja, denke, sehr gerne. Danke.
Haben wir ein paar interessante, gerne, ja, Sachen können führen. Und vielleicht auf ein nächstes Mal.
Ja, unbedingt.
Noch etwas ganz kurz. Sag doch noch schnell, wie man, wenn man jetzt von dir irgendwie eine 1-zu-1-Beratung oder was auch immer, eine Dienstleistung von dir in Anspruch nehmen, wie kann man dich finden? Wo findet man dich? Irgendeine Webseite, eine Insta-Seite? Oder wo findet man Laura?
Mich findet man auf einer Homepage, und zwar unter www.unu.ch. Das schreibt man unnu.ch. Recht simpel. Das ist ja unsere kleine Praxis, die wir da am Aufbauen sind. Und ja, wäre sehr lässig, wenn ich da noch mehr Sport mit Ihnen nehmen kann.
Durch das, dass wir ein Millionenpublikum haben, wirst du wahrscheinlich jetzt überrannt von Anfang. Besten Dank
und hey, danke.
Einen schönen Sonntag.
Danke fürs Hallo, ja. Tschüss dann.